Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich freue mich und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 28. Januar 2025. Unbedingt in Ihrem Kalender notieren. Mittwoch, 29. Januar, also morgen ab 17 Uhr, da kommt der nächste Livestream, Weltwoche Daily im Gespräch mit Zuschauern, mit Befürwortern, mit Kritikern. Ich freue mich um meine Kollegen, allem voran Roman Zeller, die stehen bereit für Ihre Fragen. Sie finden den Livestream auf diesem YouTube-Kanal oder aber, wenn Sie es direkt anklicken wollen, www.weltwoche.ch/live. Mit V, www.weltwoche.ch/live, und Ihre Fragen, Anregungen, Ihre Kritik, ob konstruktiv oder nicht, bitte an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch. Dann gibt es auch noch ein Formular auf unserer Homepage www.weltwoche.ch/sprechstunde und nochmals ein Schrägstrich. Da kommen Sie zum Formular. Wir treffen eine Auswahl und ich bin mit großer Gespanntheit und freudiger Erwartung bereit, um mich dann mit Ihnen zu unterhalten. Machen Sie mit, behelligen Sie uns mit Ihren Vorschlägen, mit Ihren Anregungen, das ist ganz wichtig. Man redet miteinander, das ist die Grundlage, das ist das Herz, das ist das Mark der Demokratie, meine Damen und Herren. Ja, man streitet miteinander, Streitkultur, Austausch von Argumenten, Rede und Gegenrede, das kann auch mal hitzig zu und her gehen und die Oppositionellen, die müssen ein bisschen lauter rufen als die Etablierten, sonst hört man eben die Oppositionellen nicht, weil sie ja nicht das ganze Klaviaturbrimborium der Medien und so weiter auf ihrer Seite haben, das gehört eben auch dazu. Man streitet miteinander, aber vor allem man redet miteinander. Und eine Meinung, die einem nicht passt, die verbietet man nicht, die cancelt man nicht, die versteckt man oder beerdigt man auch nicht hinter einer Brandmauer, sondern die hat man zu widerlegen. Und wenn Sie keine besseren Argumente haben, dann müssen Sie sich überlegen, ob an Ihrer Meinung vielleicht irgendetwas nicht ganz richtig ist. Das sind Selbstverständlichkeiten, das sind Banalitäten, aber man muss es doch immer wieder sagen, weil der Mensch ja im Allgemeinen falsche Vorstellungen von sich selber hat. Er sieht sich ja als diesen Champion und Freund der Meinungsvielfalt und der kontroversen Diskussionen. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. In vielen dieser Auseinandersetzungen und Debatten stelle ich fest, dass die Leute es eigentlich gar nicht so gern haben, wenn man ihnen widerspricht. Sie möchten lieber, dass man ihnen Recht gibt. Sie möchten bestätigt werden. Das ist halt menschlich. Man fühlt sich dann aufgehobener in der Gruppe und wenn man Widerspruch erntet, dann verunsichert das natürlich, dann ist man gezwungen, die eigenen Meinungen, die eigenen Aussagen zu hinterfragen. Darum haben es die Menschen lieber ein bisschen harmonisch, aber in der Demokratie, letztlich in jeder Lebenssituation ist es wichtig, dass wir die Kontroverse erstreiten, dass wir Rede und Gegenrede haben, dass wir das auch zulassen und dass man nicht gleich verfällt in diese Unsitte der moralisierenden Diffamierung, der Verteufelung anderer Positionen. Das ist ja die ganz große Krankheit, die wir heute haben und ich hege eine gewisse Hoffnung, dass jetzt mit diesen Freiheitsstürmen aus den Vereinigten Staaten, auch aus Argentinien, Italien, wo ja dieser Mainstream jetzt allmählich vor unseren Augen zerbröselt, sich geradezu an manchen Orten in Lichtgeschwindigkeit auflöst, dass eben diese Freiheitsimpulse auch da, vor allem in der journalistischen Szene im deutschsprachigen Raum, da die eine oder andere Brandmauer zum Verschwinden bringt. Wir sind da sehr gespannt. Und diese Woche ist ja vor allem auch in Deutschland von großer Brisanz. denn es findet eine Asylaussprache statt. Der mutmaßliche Kanzlerfavorit Friedrich Merz mit seiner CDU hat eine Reihe von Vorstößen angekündigt. Die werden jetzt natürlich in den Medien unter das Elektronenmikroskop gesprochen. Und Herr Merz hat also versprochen, gelobt, er werde großzügigerweise auch die Stimmen der AfD akzeptieren, wobei das Wort AfD hat er meines Wissens gar nicht in den Mund genommen, hat einfach gesagt, egal wer ihm da zustimme, er akzeptiere das. Ich sage Ihnen einfach als Schweizer, das befremdet einen ein bisschen, wenn man das hört, weil das wäre ja an sich das Selbstverständlichste. Bin ich Politiker, ist es mir doch komplett egal, wer mich unterstützt bei einem Vorstoß, den ich für richtig halte. Ich sammle doch die Mehrheiten dort, wo ich sie finde. Und diese Abqualifizierung, diese Ausgrenzung eines Teils des Wählerspektrums, das ist jetzt nach schweizerischem Verständnis etwas zutiefst Außerirdisches. Das hat in einer Demokratie im Grunde nichts zu suchen. Und es ist auch gefährlich, meine Damen und Herren. Diese Brandmauern sind brandgefährlich, weil die Medien, die Politiker, die schauen immer auf die Parteien, auf die Repräsentanten und da passen ihnen natürlich ein paar Exponenten nicht und vor allem passt es ihnen natürlich nicht, dass es andere Parteien gibt, die ihnen die Stimmen wegnehmen. Und dann gibt es halt diesen Reflex, am liebsten das Ganze auszumauern, auszugrenzen. Aber das Problem ist, hinter diesen Parteien stehen Menschen und diese Menschen haben aus Gründen, die man ernst nehmen muss, diese Parteien gewählt. Und momentan haben wir in Europa, in der Europäischen Union vor allem, in Deutschland, in Frankreich, in Österreich und so weiter, eigentlich in allen Ländern der westlichen Zivilisation, haben wir ein anschwellendes, größer werdendes Unbehagen. Und dieses Unbehagen drückt sich eben in diesen Wählerentscheidungen aus. Und als Politiker haben Sie die Aufgabe, dieses Unbehagen zu ernst zu nehmen und auch einzubringen in das Spiel der Institutionen. Und wenn man sich da auf den Standpunkt stellt, ich grenze das einfach aus, ich verweigere die Zusammenarbeit mit einer Partei, mit einer bestimmten, die mir eben nicht passt, und damit grenze ich eben Millionen, unter Umständen Millionen von Wählern aus, disqualifiziere die noch und hänge denen alle möglichen Schlötterlig an und Abqualifizierungen, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Unmut immer noch mehr steigt und am Schluss bekommen sie dann krasse Politiker, bekommen sie natürlich Leute, die Ausdruck sind dieses Unmuts, dieser Unzufriedenheit oder dieses Ärgers. Und das ist für mich die Gefährlichkeit der Brandmauerstrategie. Man versucht damit ja gewissermaßen das Zentrum zu schützen, aber meistens passiert das Gegenteil. Das haben wir jetzt in den Vereinigten Staaten gesehen, das haben wir in Argentinien gesehen. Das schützt das Zentrum nicht, sondern es trägt dazu bei, dass das sogenannte Zentrum sich noch schneller in Luft auflöst. Das ist hier die Debatte, das ist hier die Diskussion. Und mit einer Mischung aus Verwunderung und Befremden schauen wir da aus der Schweiz jetzt auf die Bundesrepublik. Es steht uns ja nicht zu, als Außenstehende da jetzt voll mit der Meinungsartillerie gewissermaßen einzufahren, wie wir das bei uns zu Hause zu tun gewohnt sind. Aber es hat schon etwas sehr Gewöhnungsbedürftiges beziehungsweise eben etwas Befremdliches, wenn da sich Politiker auf den Standpunkt stellen, nein, mit denen darf man gar nicht zusammenarbeiten, beziehungsweise es ist schon ein Gnadenakt, wenn ich die Stimmen von diesen Repräsentanten akzeptiere in einer parlamentarischen Abstimmung. Und das zeigt einfach, wie schwer sich da etablierte Kreise jetzt gerade auch in der Bundesrepublik tun, zum demokratischen Alltag überzugehen, zu dem, was man eigentlich erwarten muss in einer repräsentativen Demokratie. Und das Himmeltraurigste ist, dass es offensichtlich dazu schwerwiegende Straftaten braucht, dass diese Brandmauern einstürzen. Ich meine, das ist ja im Grunde der Gipfel, das ist im Grunde ein Skandal. Ich meine, man fragt sich, wie ist das überhaupt möglich, dass solche Straftaten wie jetzt in Aschaffenburg wieder überhaupt passieren können. Aber der Effekt dieser Straftaten besteht dann darin, dass ein Parteiexponent eben gnädigerweise nun geruht, auch mit den Stimmen einer ungeliebten Partei die entsprechenden Lösungen durchzubringen. Und was das bei den Leuten auslöst, also wenn Sie mich fragen, ist offensichtlich. Man hat dann einfach den Eindruck, dass diese Politiker die Probleme gar nicht ernst nehmen. Sie machen das nur, weil sie Angst haben, dass sonst noch mehr erzürnte Bürger die anderen Parteien wählen und am Schluss steht da nicht der sachliche Wille zur Problemlösung dahinter bei der Politik, sondern im Grunde nur das panische Streben nach Machtpöstchen und nach Pfründen. Das ist der Eindruck, der da entsteht. Das ist die Entwicklung, die wir in so vielen Ländern gesehen haben und das wird vielleicht auch in Deutschland passieren. Was ich nicht glaube, ist, dass die Umfrageresultate, die wir jetzt sehen in der Bundesrepublik, dass die wirklich repräsentativ sind. Ich glaube, es ist sehr, sehr ungewiss und etwas unvorhersehbar, was da passiert am 23. Februar. Mal schauen, wie sich das dann in der Endabrechnung darstellt. Ich könnte mir vorstellen, dass eine AfD, da getraut man sich ja gar nicht, diesen Namen offiziell auszusprechen, weil das wirklich mit Anfeindungen verbunden ist, der ziemlich heftigen Art. Also da ist vermutlich die Umfragezahl eher etwas tiefer als dann die Bereitschaft der Leute, tatsächlich dieser Partei die Stimme zu geben. Umgekehrt ist die Establishment-Partei, die CDU, vielleicht in den Umfragen etwas höher gewichtet. Was ist das Kalkül des Kanzlerkandidaten der CDU, Friedrich Merz? Wenn ich seine Strategie richtig verstanden habe, versucht er unbedingt 35% zu erreichen, so etwas, also etwas höher als er jetzt dasteht in den Umfragen. Und dann ist da die Spekulation, vielleicht mit der SPD zusammen oder mit den Grünen, die CDU möchte, und das sagen mir verschiedene Kreise aus dieser Partei, die CDU fühlt sich eigentlich wohler mit den Grünen, weil die wirtschaftlich vielleicht offener seien, progressiver, zwar in der Asylpolitik komplett auf einem anderen Kurs. Die SPD, bei der hat man die Befürchtung, dass man die wirtschaftspolitischen Reformen nicht durchbringt. Und die Hoffnung geht dahin, dass eine CDU 35% holt und dann vielleicht eine zweite Partei etwa 16%. Und dann hat man die 51, da kann man die Regierung stellen und ist gleichzeitig stark genug, um den Juniorpartner die eigene Linie mehr oder weniger aufs Auge zu drücken. Das ist die Hoffnung und das ist das rationale Modell aus der Sicht nun dieser CDU-Strategen gegenüber der AfD. Aber ich kann Ihnen sagen, aus der schweizerischen Erfahrung heraus, das Bestreben, eine Partei zum Verschwinden zu bringen durch eine Brandmauer, das wird nicht funktionieren. Sie können eine Partei nur dann zum Verschwinden bringen, wenn Sie dir die Anliegen übernehmen. Wenn Sie es so machen wie Frau Merkel auf der linken und auf der grünen Seite, sie hat im Grunde einfach das SPD und grüne Programm in die CDU hineinkopiert. Wenn Sie das machen würden auf der rechten Seite, wenn Sie plötzlich glaubwürdig und verlässlich die entscheidenden Programmpunkte der AfD übernehmen bei der CDU-CSU, ja dann würde dort relativ bald einmal das Licht ausgehen. Es sei denn, und das ist auch nicht unwahrscheinlich, sogar sehr naheliegend, die Deutschen kommen zum Schluss, dass diese Anschminkerei da, dieses Abkupfern, dieses sich Anverwandeln eines anderen Programms, dass das nicht glaubwürdig sei, dass sie dem nicht vertrauen und dann wählen sie eben lieber das Original als die da schnell umgeschminkte Kopie. Wir werden sehen. Gestern im Zentrum auch der Berichterstattung ein ganz tragisches Ereignis, ein Tiefpunkt nicht nur der europäischen, nicht nur der deutschen, ja letztlich der Weltgeschichte. Und zwar hat man gedacht, 80 Jahre Befreiung von Auschwitz, das Vernichtungslager im heutigen Polen, ein Symbol, ein Schreckbild der Abgründe und dessen, was passiert, wenn eine verbrecherische Clique mehr oder weniger unbeschränkte Macht hat. Und dieses Gedenken ist natürlich nicht nur ein Mahnmal für die Deutschen, sondern letztlich für jeden Menschen, weil man sich immer wieder bewusst machen muss, was passieren kann, wenn eben alle Sicherungen durchbrennen, wenn Größenwahn und Vernichtungssehnsüchte, ideologische Anmaßung und wie Sie das alles nennen wollen, wenn das zusammenkommt und sich in dieser Art und Weise entlädt, dann ist das einfach ein Schandmal auf der Geschichte der Spezies Mensch. Und mit dieser Demut, mit dieser Bescheidenheit auch, sollte man meines Erachtens dieses fürchterlichen Symbols gedenken, wobei eben 80 Jahre, vor 80 Jahren ist dieses Vernichtungslager befreit worden. Und jetzt kommt auch hier für mich das Verstörende in diesem Zusammenhang, denn ein historisches Gedenken, das ernsthaft ist, das ehrlich ist, muss doch auch ganz wesentliche Protagonisten dieser Befreiung einladen. Und die wesentlichsten Protagonisten dieser Befreiung sind zum einen die Juden, also die Israeli heute. Und da wäre es doch zwingend gewesen, den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu einzuladen. Aber den hat man nicht eingeladen, weil sie ihn verhaften müssten aufgrund dieser Anklagen des Gerichtshofs in Den Haag. Und die zweite Partei, die man unbedingt hätte einladen müssen, das sind die Befreier von Auschwitz. Und wer sind die Befreier von Auschwitz? Das sind die Sowjets, das sind die Russen. Das wäre also Präsident Putin gewesen. Oder zumindest einem Vertreter des Präsidenten. Aber das hat man auch nicht gemacht. Und so ist das bizarre Bild entstanden, dass im Grunde sich am Ende gewissermaßen die deutschen Vertreter selber gefeiert haben an diesem Gedenken, wobei das Wort feiern vielleicht falsch ist, aber man hat zumindest diese Plattform exklusiv mehr oder weniger für sich beansprucht, unter Ausblendung, unter Nichteinladung jener Kreise, um die es eigentlich geht, nämlich die jüdische Seite, die durch ihren Staatsregierungschefs zwingend hätte müssen vertreten sein, oder eben die russische Seite, die Befreier von damals, aber an das möchte man nicht erinnert werden, weil das quersteht zu der heutigen Geopolitik in der Europäischen Union. Hochinteressant, ich habe dazu jetzt keine kritischen Berichte gelesen in den deutschen Medien. Zu reden gibt ein neues chinesisches Portal, eine neue App, wenn man so will, eine neue künstliche Intelligenz, DeepSeek, und die führt nun dazu, dass die Tech-Aktien in den USA an Wert drastisch oder ziemlich ruppig verlieren. Und dieses DeepSeek muss wirklich eine ganz tolle Anwendung sein. Ich kenne es nicht, ich habe schon davon gehört. Vor allem auch in der Schreibanwendung sei das also nahezu genial. Auch für Journalisten eine echte Herausforderung. Und da fällt mir einfach ein, dass ja interessant ist, dass diese Innovation jetzt aus China kommt. Dann haben wir die Tech-Firmen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und umso schmerzlicher wird uns bewusst, dass in der Europäischen Union eigentlich nichts da ist. Wo ist Deutschland? Wo sind diese neuen Entwicklungen hier? Und das ist für mich ein Alarmsignal, beziehungsweise ein weiteres Alarmsignal. Ist ja nicht so, dass man das nicht schon wüsste. Aber der Rückstand der Europäischen Union, der Rückstand der einstmals weltdominierenden europäischen Volkswirtschaften, dieser Rückstand auf die Vereinigten Staaten, auf China, der wird immer und immer größer. Und da reicht's einfach nicht, meine Damen und Herren, wenn man mit dem Finger auf den Kreml zeigt und sagt, ja, schaut mal, die Russen, die haben ja auch nichts zustande gebracht mit ihren Rohstoffen. Das sind gefährliche Selbsteinlullungen, das sind tröstende Worte, die einem von der Wirklichkeit ablenken sollen. Und ich glaube, man muss das sehr, sehr ernst nehmen und diese Nachrichten vor allem auch im Kontext letztlich der Frage zur Kenntnis nehmen, warum eigentlich kommt Europa bzw. kommt die EU denn nicht vom Fleck? Warum lassen sich denn diese großmundig und vollmundig angekündigten Zielsetzungen, wir sind das innovativste Wettbewerbsgebiet der Welt, warum lässt sich das nicht umsetzen? Und das ist für mich die eigentliche Dimension der Debatte, die man führen müsste und die viel zu wenig stattfindet. Immerhin, es kommt jetzt ein bisschen eine Diskussion auf in der Politik über die Bürokratie, aber es fehlt mir etwas der Glaube, dass die Leute, die bis vor kurzem noch die grüne totale Kehrtwende da in der Wirtschaft verkündet haben, die total bürokratisieren, die Kernenergie abgestellt haben, obwohl die Kernenergie ja für die grünen Ziele eine sehr gute Energieform wäre. Also man hat hier doch längst gemerkt, dass das ideologisch übersteuert ist, und die gleichen Leute, die einem das eingebrockt haben, die sollen nun auch die Vorantreiber einer marktwirtschaftlichen Rückbesinnung sein. Da kommst du einfach nicht durch bei den Leuten. Das nimmt dir einfach, das kauft dir einfach niemand ab, meine Damen und Herren. AfD stimmt Unionsanträgen zur Migration wohl zu. Das ist eben verstörend, weil eben die Meinungs- Zampanos da in Deutschland diese Brandmauer auch verinnerlicht haben. Und die AfD, das ist jetzt auch wieder eine Trumpfkarte für diese Partei, die kann jetzt ihre Sachlichkeit ausspielen und sagen, wir machen da nicht mit, auch wenn wir immer eingemauert werden von den anderen, oder sie versuchen es wenigstens. Wir verweigern uns dem und selbstverständlich stimmen wir Vorstößen zu, auch wenn sie von der CDU kommen, die wir ja in unseren Wahlkampfveranstaltungen heftig kritisieren. Das ist demokratische Politik, meine Damen und Herren. Das ist das, was man sich in der Schweiz von solchen Verfahren gewohnt ist. Merz ist nicht Hindenburg, lese ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch interessant, in welchen historischen Dimensionen man jetzt diese nächste Wahl hier betrachtet. Und das zeigt mir auch das Ausmaß der Verstörung gewissermaßen, das da in Deutschland herrscht. Und verstehen Sie mich richtig, ich bin auch für geschichtsbewusstes Denken. Ich bin ja selber Historiker und ich beschäftige mich mit der Geschichte. Aber ich vermisse, muss es so formulieren, ich vermisse, dass die deutschen Medien diesen Gebrauch der Geschichte auch zu tagespolitischen Zwecken nicht mehr Widerstand leisten, beziehungsweise sie machen das Gegenteil, sie machen sich das zu eigen. Und damit kann man natürlich auch die Geschichte als bewusstes Thema durch Überstrapazierung verwässern. Und wenn natürlich bei jeder politischen Entscheidung immer wieder diese Klaviatur angeworfen wird, dieser Resonanzraum sozusagen angesprochen wird, ja, dann nützt sich das eben ab und dann glauben das die Leute auch nicht mehr, beziehungsweise man durchschaut das als ein tagespolitisch motiviertes Einschüchterungsmanöver, das stattfindet mittels des Missbrauchs der deutschen Geschichte. Also man kann das Thema dann auch sprichwörtlich zu Tode reiten, beziehungsweise eben dermaßen immer wieder nach vorne bringen, dass es seine Eindringlichkeit und auch seine Wahrheit, wenn man so will, verliert. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das schon etwas in diese Richtung geht. Auf jeden Fall vermisse ich hier den kritischen Einspruch der Medien. Dann gibt es aber in Deutschland auch, und das muss immer wieder betont werden, aus meiner Sicht auch positive Entwicklungen, selbstverständlich natürlich. Es verändert sich viel, die Leute werden sich der Probleme bewusst, die Wähler wachen auf und so weiter. Sie haben wieder intensive Debatten, übrigens auch in der Mitte des parteipolitischen Spektrums. Das war ja vorher eine völlig paralysierte, eine betäubte Zone. Jetzt haben sie auch wieder Debatten zwischen Mitte links und Mitte rechts, nicht nur zwischen links und rechts, den etwas stärker profilierten Polen. Sie haben mehr Vielfalt, sie haben mehr Auseinandersetzung, das ist gut. Und die Brandmauer in den Fernsehstationen, die fällt eben auch allmählich dahin, die erodiert, sie zerbröselt. Ich lese heute Morgen RTL, lädt Merz, Scholz, Habeck und Weidel zu TV-Quartett ein. Das ist ja eigentlich Normalzustand, müsste das sein, aber eben, es brauchte da ein paar Anläufe. Blick nach Österreich, da ist immer noch die Frage, kommt eine Regierung zustande? Wie einigen die sich? Meine Frage ist einfach, gibt es da eigentlich eine Zeitlimite oder können die jetzt ewig lang weitermachen bis zum nächsten Wahltermin? Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall beschäftigt in den österreichischen Medien das Lieferkettengesetz der Europäischen Union. Und dieses Lieferkettengesetz der Europäischen Union, das wäre eine weitere bürokratische Grabplatte auf der Wettbewerbsfähigkeit der EU. Und da fragt man sich schon, in welcher Realität, in welcher Parallelwelt diese Eurokraten, diese Bürokraten eigentlich leben, wenn sie immer noch mehr Korsett, immer noch mehr Schraubendrehungen da, das weitertreiben, denn sie haben jetzt schon, und die Industrie meldet sich, es gibt da ja fast einen kollektiven Aufschrei, überall in den Medien, fast täglich wird das angemahnt, wird das kritisiert, dass viel zu viel Bürokratie, erstickende Bürokratie da ist, und jetzt wird man noch einmal versuchen, hier einen draufzulegen. Ich glaube nicht, dass das eine Chance hat. Ich hoffe, dass das keine Chance hat. Schon jetzt ist das in der Europäischen Union ja eigentlich kaum mehr zumutbar. Man müsste eine Art Lichterkette machen, nicht eine Lieferkette, eine Lichterkette für die Unternehmen, für die Gewerbetreibenden, die das überhaupt aushalten, die immer noch in der Lage sind, Gewinn zu erwirtschaften, trotz diesem stählernen Gerüst, trotz diesem stählernen Gestrüpp der Bürokratie, dass man irgendwie nicht wegzubringen scheint. Und da ist auch eine gewisse Ratlosigkeit in der Politik zu spüren. Sie kennen die Meinung vieler Schweizer. Sie sagen, die EU ist eine intellektuelle und auch institutionelle Fehlkonstruktion, als Idee ursprünglich gut, aber in der Hand eben dieser Bürokraten komplett in das Gegenteil von dem verkehrt worden, was es eigentlich sein müsste. Also weniger Bürokratie, das ist gewissermaßen fast schon ein Gebot der Stunde geworden, aber auch hier traut man denen das zu, zurückzubinden, eben diese Bürokratie, die sie auch angerichtet haben, den traditionellen, nach bürgerlichen Parteien, einer Frau von der Leyen in Brüssel, die jetzt vor kurzem noch im Amt bestätigt wurde, die klassischen Mitte-Rechtsparteien, die da immer mitgemacht haben, schon in der Vergangenheit viel zu wenig Widerstand, können die das jetzt drehen? Ich glaube, da werden immer größere Zweifel sichtbar innerhalb der EU. Wir werden sehen, auf jeden Fall als Schweizer sind wir froh, dass wir bei aller guten Beziehung, die wir haben, auch anstreben, dass wir da draußen geblieben sind. Ich glaube, die Schweiz könnte das nicht überleben, wenn man sie da andockt an diese Titanic der europäischen Bürokratie, der Brüsseler Bürokratie, muss ich präziserweise sagen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie dran und vergessen Sie nicht, morgen Mittwoch, 29. ab 17 Uhr, hier der Livestream. Toll, wenn Sie da mitmachen. Geben Sie sich einen Schub. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, auf Ihre Anregungen. Bis spätestens dann.